Salzburger Nachtstudio.
Wir sind Überbringer von Botschaften, die uns nicht besonders beglücken, wenn wir als Psychoanalytiker fungieren. Aber der Gewinn, das kennenzulernen, was uns unbewusst steuert und unsere Freiheit zu handeln eigentlich nimmt, ist wesentlich höher als das Verharren im Nichtwissen.
Das Virus und das Unbewusste.
Naja, es gibt ja in der Kultur immer wieder Versuche, sich des unfassbaren Realen zu ermächtigen und es in irgendeiner Weise zu fassen. Das ist jener Bereich, der uns umgibt, der uns unverständlich, unerklärlich und nicht begreifbar ist. Und zwar nie begreifbar werden kann. Wir werden zwar wissen, wie ein Virus funktioniert, wir werden wissen, wie man damit umgehen kann, aber wir werden nie wirklich wissen, was ein Virus ist.
Psychoanalyse in Zeiten von Corona. Gestaltet von Katrin Markowski.
Freud meint, das Unbewusste kennt keinen Tod. Wenn jemand sehr plötzlich sehr schwer erkrankt ist oder sehr plötzlich stirbt, dann sind das Dinge, für die es trotz Erfahrung damit vielleicht im höheren Leben aber immer wieder kein Konzept gibt und die so furchtbar hineinfahren.
Der Tod, die Todesangst und das Virus, das weltweit umgeht, gehören zusammen. Für die einen ist diese Allianz deutlich spürbar, für die anderen eher latent vorhanden. Wieder andere leugnen das Virus sogar selbst oder sind einfach nur voller Wut. Sigmund Freud meinte, wie die Psychoanalytikerin Hemma Rössler-Schülein gerade zitiert hat, dass das Unbewusste den Tod gar nicht erst kennt. Was heißt das? Dass wir dieses Unfassbare nicht einmal unbewusst fantasieren, wo uns doch der Tod ständig begleitet? Hören wir dazu den Begründer der Psychoanalyse, Sigmund Freud, selbst. Ebenfalls während einer Pandemie, zur Zeit der spanischen Grippe, schrieb er wichtige Texte. Darunter auch die Arbeit über das Unheimliche aus dem Jahr 1919. Freud kam über etymologische Überlegungen zu der Erkenntnis, dass dem Unheimlichen das Heimelige, Bekannte und Vertraute innewohnt, nur eben verdrängt. Die Verdrängung, auch die des Todes, bildet damit die notwendige Bedingung für die Entstehung dieses unheimlichen Gefühls, das uns auch angesichts des Virus beschleicht.
Unsere Biologie hat es noch nicht entscheiden können, ob der Tod das notwendige Schicksal jedes Lebewesens oder nur ein regelmäßiger, vielleicht aber vermeidlicher Zufall innerhalb des Lebens ist. Der Satz »Alle Menschen müssen sterben« paradiert zwar in den Lehrbüchern der Logik als Vorbild, aber keinem Menschen leuchtet er ein und unser Unbewusstes hat jetzt so wenig Raum wie vormals für die Vorstellung der eigenen Sterblichkeit.
Ein zweites Moment, das mit dem Unfassbaren des Todes und der damit verbundenen Angst einhergeht, ist das Gefühl der plötzlichen Überwältigung. Und die kann so überflutend sein, dass Therapeuten auch angesichts der Corona-Pandemie von einem kollektiven Trauma sprechen. Der Psychoanalytiker August Roos.
In diesem Sinn ist es ein Trauma im Sinne eines Naturereignisses, das unvermutet über die Menschen hereinstürzt. Es ist ein Trauma aufgrund seiner mangelnden Wahrnehmbarkeit und aufgrund seiner Unberechenbarkeit und auch letzten Endes mangels einer Lokalisierbarkeit. Und es kann daher nicht in Wirklichkeit erfasst werden. Und es hat irgendjemand einmal gesagt, es ist der Sog der unbekannten Bedeutungen, der die Hölle erzeugt.
Diesen Sog der unbekannten Bedeutungen, so könnte man sagen, greift die Psychoanalyse auf. Ihr Kerngebiet ist das Unbewusste. Darüber gibt es verschiedene Konzepte und Vorstellungen, die ich hier nur flüchtig andeuten kann. Doch für alle Behandlungen gilt in der Praxis, dass alles, was in einer Therapie zwischen Analytiker und Patient geschieht oder auch nicht geschieht, alles, was gesprochen oder auch nicht ausgesprochen wird oder auch durch sogenanntes Agieren, wie es im Fachjargon heißt, ersetzt wird, dass das eben alles Bedeutung hat. Das sind Gesten, Pausen, der Tonfall, Träume, Ideen, Wörter des Patienten, Bewegungen, Stimmungen und schließlich die Sprache und das Sprechen des analytischen Paares selbst. Der Psychoanalytiker Jacques Lacan meinte, dass das Unbewusste wie eine Sprache strukturiert sei und dass die Wörter, die wir erfinden, ohnehin immer auch rätselhaft bleiben und nie ganz treffend sein können. Wir hören zunächst ein Zitat Lacans über das Reale und dann den Psychoanalytiker Auguste Roux und seinen von Lacan gefärbten Blick auf das Virus.
Das Reale können wir sehen als ein Objekt, das kein Objekt mehr ist, sondern jenes Etwas, angesichts dessen alle Worte aufhören und sämtliche Kategorien scheitern. Das Angstobjekt par excellence.
Also was man nicht versteht, was aber über einen hereinbricht, was einen erfasst, ist in diesem Sinne auch ein Trauma. Es ist allerdings insofern ein spezifisches Trauma, als es gegenüber anderen Naturereignissen und Naturgewalten eben nicht wirklich wahrnehmbar ist, dass man nur Spuren erkennt und dass dieses Trauma nicht wirklich von der Natur ausgeht oder die Bedrohung liegt nicht so sehr in der Natur des Agents, sondern die Bedrohung liegt vermittelt in einem anderen Menschen, von dem diese Bedrohung ausgeht. Das heißt, wir haben hier im Gegensatz zu einer Katastrophe wie eine Überschwemmung oder ein Brand nicht so sehr den anderen im Auge, sondern nur das katastrophenauslösende Element, während wir hier auch aufgrund der Übertragbarkeit durch andere Menschen den anderen mit einschließen müssen in die Bedrohung.
Das heißt, der andere, dem wir begegnen, kann immer auch ein potenzieller Feind sein, ein Infizierter. Diese Erwartungshaltung färbt nicht nur die Beziehung zu uns selbst, sondern auch das soziale Klima. Damit rutschen wir in einen Zustand, der in der Objektbeziehungstheorie seit den Schriften der Psychoanalytikerin Melanie Klein als paranoid-schizoid bezeichnet wird. Hämmerrössler-Schülein.
Das Verfolgende ist eben sozusagen einerseits vielleicht auch die Anspannung, natürlich auch vor Kontakt, weil jeder Kontakt kann jetzt auf einmal gefährlich werden. Also das, was uns tröstend sein kann, ist auf einmal etwas Gefährliches und kann auch zu so einem Rückzug führen. Aber auch diese ständige Anspannung durch die Gefahr, ja, die man ja auch nicht so leicht los wird, die dann auch in einer körperlichen Anspannung münden kann, wenn man sich ständig schützen muss, die kann auch zu diesem Erleben führen.
Körperliche und seelische Anspannung kann sich in verschiedensten psychischen Reaktionen zeigen. In Angst oder Wut, aber eben auch in einer Art von innerem Rückzug. Den Psychoanalytiker Auguste Roux hat diese Zeit der Pandemie jedenfalls zur Produktivität angetrieben. Er schrieb selbst über das Virus und unseren Umgang damit und initiierte für angehende Psychoanalytiker in Ausbildung einen Schreibwettbewerb. Das Schreiben wird in dieser Ausbildung eher nicht gefördert. Dennoch haben sich einige Kandidaten zu Wort gemeldet und Preise bekommen. Den dritten Platz erhielt Jolanda Wagner-Skasel, Psychiaterin in Graz, mit einem Essay, in der sie die Pandemie als Vernichtung, als Anschlag auf unsere Privatsphäre beschreibt. Das Schlafzimmer wird zum Konferenzraum, das Bad zum Chatroom, schreibt sie. Und weiter: Unsere Privatsphäre wird zur Produktionsstätte von Öffentlichkeit, sodass sich nur mehr alles entäußert und unsere innere Welt zunehmend verflacht. Den zweiten Preis erhielt die Fotografin Eva Moser aus Graz, derzeit im 7. Ausbildungsjahr. Sie ließ sich von einem gruppenanalytischen Setting inspirieren und initiierte zur Zeit des ersten Lockdowns ein Kunstprojekt. Immer sonntags sollten die Gruppenmitglieder Fotos, Texte oder Bilder abgeben und immer montags konnte jeder Teilnehmer die Arbeiten des anderen einsehen und darauf mit einem weiteren Produkt reagieren, frei assoziativ, wie üblich in der Analyse. Immer wieder kam die Fassungslosigkeit zum Ausdruck, der Rückzug der Affekte, wie sie auch Jolanda Wagner-Skasel beschrieben hat. Hören wir, wie eine Teilnehmerin der Gruppe ihr eigenes Bild beschreibt, das sie für alle zur Ansicht freigab.
Damit wollte ich ausdrücken, dass ich zu dieser Zeit eine leere Gesichtsmaske aufgesetzt hatte. Also im Alltag meinen Aufgaben, ohne darüber nachzudenken, nachkam. Und sobald ich Zeit hatte, über alles nachzudenken und Gefühle zuließ, Wut, Trauer und Fassungslosigkeit zugleich fühlte, sodass ich am liebsten die Augen vor allem verschlossen hätte.
Eva Moser, Leiterin dieser Gruppenarbeit, hat sich selbst mit Zeichnungen und Fotos eingebracht. Sie zeigte den Grundriss ihrer Wohnung oder zu einem Gewebe verflochtene Einkaufsbons. Das ist gegen die Abstinenzregel der Analyse, aber das hat sie so gewollt. Jedenfalls zu Beginn dieser Initiative, erklärt Eva Moser und versucht, den Gruppenprozess zu deuten.
Es haben sich so einen Wunsch nach Regression, nach Zusammenhalt, nach Ersatzfamilie, nach Verstandenwerden in der Gruppe aufgehoben, getragen zu sein, aber auch aggressive Tendenzen wie eben zerstörerische Ideen haben sich auch eingeschlichen oder waren auch ersichtlich, indem man einfach nichts abgibt. Einer hat zum Beispiel auch einmal Hundekot fotografiert. Das ist ja auch eine Antwort auf einen Gruppenprozess wahrscheinlich.
Einfach ein normales Leben wieder. Scheiß auf den Corona, den gibt's nicht.
Es stört einfach, dass wir keine Selbstbestimmung mehr haben. Und dass wir vor allem nicht mehr wissen, ob wir noch gesund sein selber oder nicht. Und dass das schon die Kinder betrifft.
Hier geht es natürlich nicht um künstlerische Sublimierung wie in der Gruppe von Eva Moser, sondern um blanken Zorn über die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus. Manche Menschen sind eben blind vor Wut. Für Therapeuten ist das nichts Überraschendes. Stefan Döring, Vorstand der Universitätsklinik für Psychoanalyse und Psychotherapie am AKH Wien, sieht in den massiven Protesten einen grundlegenden Vertrauensverlust.
Ich finde besonders interessant jetzt an diesem Phänomen der Corona-Leugner oder der Corona-Gegner, gut, das stimmt ja nicht ganz, Gegner der Maßnahmen, die gegen Corona getroffen werden. So, ich denke, dass ja auch all diese Menschen einen Grund haben, warum sie da so heftig und so empfindlich reagieren. Und als Psychoanalytiker glaube ich natürlich, dass das was mit frühkindlichen Beziehungserfahrungen zu tun hat. Und da finde ich das Modell von dem Peter Fonagy sehr hilfreich, der von einem Epistemic Trust spricht. Also wenn man so will, ein Vertrauen in Erkenntnis. Also dass ich gelernt habe, als kleines Kind meinen Bezugspersonen, meinen Eltern Vertrauen zu schenken und dass das, was die mir über mich selbst und über die Welt mitteilen, seine Richtigkeit hat. Und das führt, das wissen wir, wenn ich das erfahre, zu einem sicheren Bindungsstil, also Bindungsfähigkeit und Urvertrauen oder Vertrauen in die Welt und in die Menschheit. Menschen, die das nicht erlebt haben, die halt schwierigere, belastendere Erfahrungen in elterlichen Beziehungen gemacht haben, als sie ganz klein waren, die entwickeln so ein Epistemic Mistrust, also ein Misstrauen in die Erkenntnis und in die Aufrichtigkeit der anderen und der Welt. Genau das findet jetzt natürlich hier also ein gefundenes Fressen in der Situation. Denn es ist ja für mich als Einzelnen wirklich schwer nachzuprüfen, ob ich tatsächlich da ein Virus vor mir habe. Es kann ja keiner sehen, ob diese Impfung tatsächlich das enthält, was gesagt wird, ob sie tatsächlich wirkt gegen das Virus. All das muss ich ja glauben. Das kann ich ja nicht wissen. Und wenn ich nicht gelernt habe, in Erkenntnis zu vertrauen, in die Aussagen anderer zu vertrauen, dann werde ich natürlich in dem Moment, wo Angst ins Spiel kommt und wo mein Widerstand gegen das Kontrolliertwerden ins Spiel kommt, sofort an dieser Stelle mein Misstrauen entwickeln.
Und dann gibt es da noch die skurrile Seite der Pandemie. Analytiker würden beispielsweise angesichts von Corona-Partys von manischer Abwehr sprechen. Der Soziologe Bernd Marin jedoch, Jurymitglied des Schreibwettbewerbs, sieht Übertretungen von Corona-Maßnahmen als etwas anderes an und reiht sich gleich selbst in die Reihe der Aufmüpfigen ein.
Es gibt Menschen, die Corona-Partys veranstalten. Es gibt die unbelehrbaren 5% der Bevölkerung, die völlig wahnsinnig sind, die Mutproben machen, indem sie Klodeckel lecken. Ja? Am ersten Tag ließ ich Klodeckel leckende Mutproben bei Corona-Partys. Ich habe gedacht, ich höre nicht recht. Glaubt wirklich wer ernsthaft, dass 450.000 Österreicherinnen und Österreicher so bescheuert sind, dass sie mit Freiheitsentzug von bis zu 5 Jahren bedroht werden müssen, wenn sie Corona-Partys feiern, wenn sie Klodeckel lecken, um zu zeigen, wie mutig sie sind? Dieser Irrsinn, ja, vom ersten Augenblick, ich meine, dieses Umkippen von surrealen Situationen in eigentlich mind-boggling, ja. Man denkt sich, das kann ja überhaupt nicht wahr sein. Aber, und das zeigt natürlich, wie soziologisch eine Gesellschaft funktioniert. Wir brauchen Außenseiter, wir brauchen Deviante, wir brauchen Delinquenten, wir brauchen Leute, auf die wir runterschauen können, von denen wir uns hüten müssen, die Gemeingefährder, Lebensgefährder, hat der Bundeskanzler gesagt, oder der Herr Innenminister, das sind Lebensgefährder. Wer ist ein Lebensgefährder? Ich zum Beispiel, weil ich als Angehöriger der Risikogruppe mit dem Radl in den Prater fahre.
Das klingt kokett und mit ironischer Distanz zu Verordnungen, Aber diese Haltung muss man sich eben auch leisten können. Für die meisten geht es ans Eingemachte in dieser Pandemie. Sie fühlen sich bedroht, machen Hamsterkäufe, horten zum Beispiel Unmengen an Klopapier und fallen zurück in ein frühkindliches psychisches Erleben, wie August Roos es erklärt.
Manche rekretieren eher aufs Orale hin, andere mehr auf anale Bewältigungsstrategien und andere wieder auf skoptische, also Schautriebbedürfnisbefriedigung und andere Formen der Lustbefriedigung. Und es gibt kuriose Entwicklungen, die sind individuell verschieden, aber auch kollektiv gewissermaßen ethnisch verschiedenartig gestaltet. Es gibt ja bei der Regression auf anale Stufen die zwei Möglichkeiten. Entweder die Möglichkeit des analen Genießens in Unordnung, Chaos, einem Behagen in der Unkultur. Oder, wenn man es von der Abwehr her sieht, dann kann eine Befriedigung darin liegen, solche Triebe in besonderer Weise zu beherrschen. Klopapier, Hamsterkauf, Pedanterie, Sauberkeit, also es wird dann ein übertriebenes Hygienebewusstsein eventuell entwickelt. Oder in Verbindung mit den Ängsten, die dabei bestehen, kann es dann dazu kommen, dass als Angstbewältigungsmechanismus ein Objekt gefunden wird, das dem nahesteht, als Abwehr gewissermaßen, sodass dann das Klopapier wie ein Angstfänger fungiert. Das ist im Grunde genommen die naheliegende Reaktion, dass man Schiss hat vor einer bestimmten Situation.
Ich kann nicht mehr Chat sprechen mit der Maske und meine Freunde haben ein paar Kinder und die vierjährigen Töchter und fünfjährigen Kinder sagen schon, lieber Papa, Gott sei Dank, kämpfst du für unsere Freiheit.
Man kann natürlich Ohnmachtsgefühle durch diese Pandemie bei jedem und bei jeder auslöst, auch versuchen durch Ich weiß alles und das besser durch sein gesteigertes Selbst- oder Sendungsbewusstsein versuchen wettzumachen oder auch durch das Stacheln von Neid und Aggression. Auch das sind bekannte und bewährte Mittel, um mit Angst fertig zu werden. Da, glaube ich, sind wir alle immer wieder gefordert, einerseits sozusagen diese Hilflosigkeit und das Angewiesensein, das uns diese Situation abverlangt, auszuhalten, zu tolerieren und aus der Angst möglichst eine Sorge für die anderen, für sich entwickeln zu lassen und es nicht exponentiell zu einer Rache oder zur destruktiven Verleugung von Gefahr und zerstörerischen Kräften werden zu lassen.
Wir haben von einer Notsolidarität sprechen können am Beginn des Virus. Die hat die Menschen in gewisser Weise in einer Notgemeinschaft vereinigt und dazu geführt, dass man wirksame Maßnahmen getroffen hat. Wenn aber nun die Beeinträchtigungen, die Versagungen, die Entsagungen zu stark werden, dann kann sich aus dieser Notsolidarität eine Spaltung entwickeln, wo einige sich in einer Gemeinschaft vereinigen, um auf eine andere Art und Weise vorzugehen, die aber dann die ursprüngliche Bekämpfung konterkarieren. Und das ist jetzt bereits vorhanden. Die Notsolidarität hat sich aufgelöst und dazu geführt, dass wir nun einer anderen Gruppe gegenübersteht, die in ihrer Art und Weise auch in einem guten Glauben darauf bestehen zu sagen, das ist schädlicher als das Virus selbst. Und wir müssen jetzt etwas dagegen tun, gegen die Maßnahmen. Und dann wird es wirklich prekär, weil diese notwendige Solidarität, die uns ja wirklich helfen würde, diese Krise zu meistern, dadurch schwerstens beeinträchtigt.
Das ist überwiegend Notsolidarität, aber es hat Elemente auch einer echten, sozusagen, wenn man so will, interessengeleitete, emotional fundierten Solidarität im sich wiedererkennen, in der Malaise des anderen. Das würde ich schon vermuten. Natürlich ist in krisenhaften Situationen gibt's Nutznießer und Verlierer. Es gibt Menschen, die ihre Existenz und mehr verlieren. Menschen, die sich unbillige Vorteile verschaffen oder die einfach durch die Gunst der Situation bevorzugt sind. Beispielsweise Klassenunterschiede, Schichtunterschiede sind in einer Weise dramatisch hervorgetreten. Die Straßen waren leergefegt und keiner hat sich aus den kleinen Wohnungen, die meistens keinen Zugang zu Gärten hatten, keine Veranda hatten, keinen Balkon hatten und so weiter, keiner hat sich da herausgetraut, während in Bobo-Bezirken oder beispielsweise einer meiner Lieblingsspazierwege entlang dem Donaukanal bis auf nach Klosterneuburg oder runter, bis in den Prater, waren nach den Statistiken, die der Falter dann einmal veröffentlicht hat, bis zu 60% mehr Leute unterwegs als jemals zuvor oder auch danach offenbar. Gefährlicher Traffic mit Rad, mit Hund, mit Haustieren, mit Familien, mit Groß- und Kleinfamilien. Weil sich die Bobos, mal klischeehaft gesagt, nichts geschissen haben, um so derlei, unter Anführungszeichen, als kleinbürgerlich wahrgenommene Verbote. Leute, die im 1. oder im 8. oder im 9. oder im 7. Bezirk wohnen oder was immer, ja, haben sich einfach in ihrer Bewegungsfreiheit ungleich weniger einschränken lassen als Angehörige der Arbeiterklasse.
Was aber bei dieser Pandemie schon ist, dass sie uns alle gleich macht und noch einer viel grundlegenderen Art und Weise uns gleich macht und all diese Schichten an, wer man nicht alles Tolles ist, einfach abräumt. Ob man sich das leisten kann, wo so viele andere Ablenkungen oder muss, ja, gar nicht zur Verfügung stehen, wirklich auch ein sich eingestehen können, dass man etwas braucht, dass man das eben nicht alleine schafft. Die Verzicht leisten müssen, sind jetzt deswegen auch nicht die strahlenden Helden oder müssen auch mit ihrem Neid auf die, die sich das gönnen oder richten können, umgehen und bekommen auch keinen Heiligenschein oder keinen Applaus dafür. Eben mit diesen Beschränkungen immer wieder umgehen zu müssen, ist einfach anstrengend und erfordert diesen Reflexions- und Verarbeitungsvorgang.
Was können wir nun aus dieser Geschichte lernen? Wie lassen sich die Erfahrungen mit dem Virus psychisch integrieren, fragt die Psychoanalytikerin und Vorsitzende des Beirats der Sigmund Freud Privatstiftung, Jeanne Wolf Bernstein.
Also ich war sicher eine derjenigen, die sich fragte, was denn das? Wie kann ich da irgendwie einen Sinn draus machen? Das war natürlich ein Bedürfnis von mir. Und dann ist mir irgendwie klar geworden, dass ich eigentlich wahnsinnig wenig wusste, wie Freud selber damit umgegangen ist. Ich wusste, seine Lieblingstochter Sophie war daran gestorben, aber ich wusste nicht, und das durch meine Recherchen, dass seine Frau genauso daran erkrankt war, dass drei andere Kinder daran erkrankt waren und dass eigentlich er selber in seinen Schriften sehr wenig über die Pandemie selber geschrieben hat.
Doch es gab Briefe, die Sigmund Freud an seine Mutter und an seinen Freund, den Pastoralpsychologen Oskar Pfister, verfasste. Ihm vertraute sich Freud an, als seine Tochter starb.
Am selbigen Nachmittag erhielten wir die Nachricht, dass unsere liebe Sophie in Hamburg von einer Grippe-Lungenentzündung hinweggerafft worden ist. So weggerafft aus blühender Gesundheit, aus voller Lebenstätigkeit, als tüchtige Mutter und zärtliche Frau, in 4 oder 5 Tagen, als wäre sie nie da gewesen. Wir waren schon seit 2 Tagen besorgt um sie, hatten aber doch Hoffnung. Aus der Ferne ist das Urteilen ja so schwer. Und diese Ferne muss eine Ferne bleiben. Wir konnten nicht, wie wir wollten, sofort nach der ersten alarmierenden Nachricht reisen. Es ging kein Zug, auch kein Kinderzug. Die unverhüllte Brutalität der Zeit drückt auf uns.
Das fand ich spannend und interessant. Und das, weil die Pandemie eben am Ende des Ersten Weltkrieges kam und auch bedingt durch den Ersten Weltkrieg, hat sich, glaube ich, der menschengemachte Konflikt weit über diesen Konflikt mit der Pandemie gestellt. Also es ist irgendwie, ich wollte gar nicht mal sagen, ins Unbewusste geschoben worden, aber es war ein Nebenschauplatz. Das ist er auch geblieben, außer in diesen Briefen, die ich zitiere, wo man auch eine, würde ich sagen, eine Entwicklung beobachten kann. Er hält so eine stiff upper lip. Er schreibt an seine Mutter, die Sophie ist gestorben, aber trauern dürfen wir nicht. Also er ist erst sehr hart mit sich selbst und seiner Familie. Und es ist erst sehr viel später, dass er zulässt seine eigene Trauer. Nämlich in dem Moment, wo eines der Kinder von der Sophie auch stirbt. Und wo er zugibt, dass er über diese Trauer, über diesen jungen Burschen und nachträglich über seine Tochter nie mehr drüber herauskommen wird. Was eigentlich seiner Theorie der Trauer total widerspricht. Weil er in einem berühmten Text Trauer und Melancholie ja vorgegeben hatte, dass nur diejenigen, die nicht aufhören können zu trauern, unter einer Melancholie leiden, weil sich dann das verlorene Objekt internalisiert und gegen sich richtet und somit immer zu einer kritischen Stimme innerhalb wird. Aber dass man untröstbar sein kann über einen Verlust, ist etwas, was er selber erlebt hat, aber nie in seine letzteren Schriften hineingebracht hat.
Vielleicht auch dem geschuldet, dass der einfach Contenance gehalten hat und gearbeitet hat und sich mit der Arbeit, was ja auch ein probates Mittel ist, sozusagen gehalten hat.
Getröstet hat, ja.
Ich arbeite, so viel ich kann, und bin dankbar für die Ablenkung. Der Verlust eines Kindes scheint eine schwere narzisstische Kränkung. Was Trauer ist, wird wohl erst nachher kommen.
Wir wissen, dass er in kalten Räumen gesessen hat, kaum was zu essen gehabt hat und die herrlichsten Texte geschrieben hatte, wie das Unheimliche und ein Kind wird geschlagen und jenseits des Lustprinzips.
Ja, und in jenseits des Lustprinzips kommt
der Todestrieb
vor.
Ja, also ja, und der Todestrieb hat ja, ich meine, es gibt ja alle möglichen Definitionen über den Todestrieb. Also ich glaube nicht, dass er nur auf diesen Todestrieb gekommen ist, durch den Tod seiner Tochter, sondern dass es schon viel frühere Quellen gab, die auf den Todestrieb schon hingedeutet haben. Aber ich glaube, dass wir auch dieses Zeitgeschehen im Moment als einen Wechsel von Eros und Thanatos sehen könnten. Nicht nur, weil es jetzt so viele Tote gibt, gar nicht mal, aber wir gehen zurück auf etwas. Wir ziehen uns zurück, weg von einem Miteinander. Also Eros ist ja ein Miteinander, mit dem man was erzeugen kann, mit dem man leben kann, ein Zugehen auf den anderen. Und der Todestrieb ist ja ein Trieb, in dem man sich zurückzieht und, sagen wir mal, alle inneren Objektbeziehungen zerstört. Ja, es ist ein Sehnen danach, dass es ein so quasi Nichts gibt. Das ist eine, ich sage nicht die einzige Interpretation. Und in einer gewissen Art und Weise finde ich, dass wir an dieser Stelle im Moment sind durch die Pandemie. Wir dürfen uns nicht mehr mit anderen treffen, die ganzen Intimitätsprobleme erzählen uns ja die Jugendlichen, wie schwer es ist, einen Partner im Moment zu finden. Wir müssen uns auf uns selber besinnen, uns zurückziehen und auch unsere früheren Beziehungen erstmal überdenken. Was war da? Also es gibt uns im Moment eine Pause, glaube ich, zu überlegen, nachträglich, in welchem Beziehungsgeflecht wir uns bewegt haben.
Ich habe eher den Eindruck, es wird uns doch verordnet. Es ist doch tatsächlich so, dass der Staat, die Eltern sozusagen, sagen, so, du musst dich isolieren. Und der Todestrieb ist aber doch etwas ganz anderes. Das ist doch etwas, was entsteht aus dem Halbwissen, halb bewusst, halb unbewusst, das, was vergeht, wenn wir weiterleben und dass wir, sofern wir weiterleben und weiter begehren, aber auch immer schon ein bisschen sterben.
Also das sehe ich anders, weil Freud später auch sagt, es ist immer nur ein Zusammenklang zwischen Lebenstrieb und Todestrieb, der die Buntheit des Lebens ausmacht. Also es ist immer ein Zusammenspiel zwischen dem Trieb zum anderen Menschen hin, also er sagt zum Objekt hin, und der entgegengehalten wird von der Sehnsucht, sich vom Objekt, vom Menschen zu entfernen und alles Innere zu zerstören, um in diesen Zustand der Seligkeit zu kommen, wo wir nicht hingezogen sind, wo es ein quasi so einen Nirvana-Stand gibt. Ich würde sagen, das wird uns verordnet, das stimmt, von oben. Viele, viele Menschen leiden unter dieser Verordnung, ja, und stellen sich dagegen und protestieren dagegen. Aber viele Menschen sagen auch, ja, so lebe ich eigentlich die ganze Zeit. Jetzt seht ihr mal, wie es ist, nur auf sich konzentriert zu sein, sich nicht immer mit anderen zu verbinden.
Thank you.
1985 veröffentlichte der Psychoanalytiker Didier Anxieux sein Werk über das Haut-Ich. Er beschreibt darin unbewusste Besetzungen der Haut, wie sie sich schon in frühesten Interaktionen über das Stillen, Wiegen, Berühren, Sprechen zwischen Säugling und Pflegepersonen entwickeln. Unter dem Haut-Ich versteht Anxieux eine psychische Hülle, mit der wir uns ausgehend von diesen ersten Erfahrungen mit der Körperoberfläche Vorstellungen von uns selbst machen. Da spielt die Haut als organisches wie imaginäres Phänomen eine wichtige Rolle. Die Psychoanalytikerin Ulrike Kadi.
Da geht es nicht um die konkrete Haut, sondern um Vorstellungen, die wir uns über Hüllen machen, die unser Ich braucht. Und diese Vorstellungen sind immer auch mit körperlichen Fantasien verbunden. Und das Haut-Ich, könnte man sagen, ist eine Sammlung von Fantasien, die wir alle unbewusst in uns tragen, die sich an dieser Grenzfläche nach außen anlagern.
Inwiefern spielt das Haut-Ich für uns alle jetzt in der Pandemie eine besondere Rolle? Wir ziehen uns ja zurück und sind teils gezwungen, zurückzuziehen, uns auch einzuhüllen in etwas, wo die Luft fehlt, wo der andere fehlt.
Das Haut-Ich steht für Berührung, steht für Wärme, steht für Klänge, Worte, die von anderen kommen und die uns eine Hülle anbieten. Und durch die Pandemie werden manche Menschen ganz in einen einsamen Raum zurückgedrängt, in dem sie überhaupt keine Berührungen, jetzt konkreten Berührungen von anderen mehr erfahren können. Und das führt schnell zu ganz schwierigen Stimmungszuständen auch, wo oft gar nicht so klar ist, dass das jetzt mit der fehlenden Berührung, mit der fehlenden direkten Berührung zu tun hat.
Freud hat gesagt, das Ich ist ein körperliches. Wir sind Ich, wenn wir wissen, aha, hier ist der Raum, hier sind die Beine, der Herzschlag. Alles läuft natürlich auch unbemerkt in uns ab, aber Veränderungen am Körper und auch im Kontakt mit anderen machen sich psychisch bemerkbar. Und das Haut-Ich ist, glaube ich, doch auch eine Variation, eine Erweiterung dieses Gedankens.
Für Freud ist das Ich eine Projektion der Körperoberfläche. Da zeigt sich ein enger Zusammenhang zwischen dem Ich und dem Körperlichen, der nichtsdestoweniger auch sehr viel Geheimnisse behält. Wie hängt jetzt das Ich an der Haut dran, wie die Haut am Ich? Ist das Ich eine Art Maske, das über die Haut, über den Körper drüber gestülpt wird? Ein Punkt, weshalb das Haut-Ich gerade gegenwärtig so besonders wichtig ist, ist, dass die Pandemie dazu führt, dass in die Berührungsordnungen, die bestehen, staatlich sehr eingegriffen wird. Und dass diese Eingriffe notwendig sind, keine Frage, und trotzdem psychisch verarbeitet werden müssen.
Zurück zum Schreibwettbewerb und der Gruppenarbeit, die Eva Moser eingereicht hat. Eine der Teilnehmerinnen hat die psychische Einengung, die sie während des Lockdowns verspürte, in einer Zeichnung festgehalten. Zu sehen ist ein halbes Gesicht, seitlich eingesunken auf einem Polster liegend, die Decke fast bis über die Ohren hochgezogen, wie eine zweite Haut, eine Schutzhülle, um an den Gedanken Anxieux anzuknüpfen. Die Teilnehmerin selbst kommentiert ihre Zeichnung.
Das Bild ist für mich wichtig, weil mir damals erst bewusst wurde, dass wir unsere Kinder nicht vor dieser Krise beschützen und es ihnen auch nicht verheimlichen können. Mein Sohn hat sich damals einen ganzen Tag in seinem Bett verkrochen. Ab da haben wir offen über unsere Ängste gesprochen. Das hat alles leichter gemacht.
Eine andere Arbeit zeigt viele verschiedene Stadien, in denen ein Kinderpulli sorgsam zusammengelegt wird. Zu sehen ist, wie zunächst ein Ärmel, dann der nächste gefaltet wird, bis der Pulli fertig zusammengelegt ist. Jede dieser Aktionen ist in einen Bilderrahmen gefasst und ergibt jeweils ein Bild. Eva Moser deutet das.
Das Kind, dem wird das Rahmen zu eng, dass er eher sich so herausstülpen wollen. Also es ist von schön zusammengelegt, wenn man das nach unten liest, gehen diese Ärmel, wollen hinaus. Das war sehr eng, für Kinder keine Freunde mehr treffen zu können, nicht mehr in der Schule lernen zu können, sondern nur in den eigenen vier Wänden. Die Großeltern konnten wir nicht mehr sehen. Es war sehr, sehr eng und sehr dicht und es wurde auch langweilig.
Doch Langeweile ist nicht das Hauptproblem. Viele Kinder und Teenager haben während der Pandemie Symptome entwickelt. Die Kinderpsychiatrie des AKH konnte die vielen jungen Menschen, die einen Platz gebraucht hätten, zeitweilig gar nicht erst alle aufnehmen. Auch in Heidelberg an der Klinik sieht die Situation bis heute nicht viel anders aus. Der Kinder- und Jugendpsychiater Franz Resch.
Wenn ich jetzt als Klinikleiter gefragt werde, was denn die Corona-Konstellation und die verschiedenen Lockdowns und so weiter für Einflüsse auf Kinder und Jugendliche haben, so möchte ich sagen, dass dieser Einfluss gravierender ist, als uns allen in den Medien überbracht wird. Ich glaube, dass der negative Einfluss auf Kinder und Jugendliche unterschätzt wird, weil natürlich Kinder und Jugendliche auch nicht so laute Stimmen haben wie die Industrie oder wie andere, die eben auf die Gefahren hinweisen. Die Tatsache, dass die Kinder keine Schule haben, ist schon ein Faktor, der schwierig ist, weil da aus meiner Sicht in der Bildung eine soziale Schere sich zu öffnen beginnt zwischen Kindern, die gut gefördert sind und die mit dieser Konstellation von Schule besser zurechtkommen und anderen Kindern, die fast gar keinen Unterricht haben in so einer Konstellation. Aber darüber hinaus gibt es auch Einflüsse auf die Psyche. Und zwar ist dieses Phänomen der sozialen Isolation, der geforderten sozialen Isolation, etwas, was so wider das Kindesalter ist, dass das ein total unphysiologisches Desiderat ist. Und daher leiden die Kinder und Jugendlichen insbesondere durch diese soziale Isolation.
Abgesehen vom Bewegungsmangel, diesem Eingesperrtsein, das vor allem Kinder belastet, sind es auch die Kontaktbeschränkungen selbst, die zu psychischen Problemen führen, da sich das meiste auf einer künstlichen Haut, der Oberfläche eines Bildschirms, abspielt, am Computer.
Es ist nicht nur die konkrete Berührung, die wir brauchen. Wir brauchen auch die Worte von anderen. Wir brauchen die Wärme. Wir brauchen den Luftzug auf gewisse Weise, damit wir wissen, dass wir nicht uns nur in einem virtuellen Raum befinden.
Das Mobbing hört auch dort nicht auf, weil das wird jetzt durch Cybermobbing ersetzt. Das heißt, die Kinder, die sich eh nicht sehen, haben dann immer noch diese sozialen Ungereimtheiten untereinander, wo eben dann manche weiterhin zum Opfer gemacht werden, aber jetzt halt über das Mediale. Das ist schon etwas, was die Eltern ja viel weniger sehen können und wo sich auch die Kinder viel weniger unmittelbar wehren können und Erwachsene da dazwischen gehen können.
Aber auch die Haltlosigkeit durch fehlende Abläufe eines ganz normalen Schulalltags machen manche Teenager krank. Eine 15-Jährige erzählt, wie sie wieder über sich Kontrolle gewinnen wollte und dann in eine Magersucht abrutschte.
Dann habe ich einfach versucht, mir quasi selbst dabei zu helfen, dass ich mich wieder besser fühle, dass ich wieder irgendwie eine Struktur habe in meinem Alltag. Ich war viel mehr joggen und habe gedacht, okay, jetzt nutzt du diese Corona-Zeit. Und dann kam ich irgendwie auch mal so auf meine Ernährung, dass ich die vielleicht ein bisschen anpassen sollte an diesen Sport. Und dann wurde es dann aber auch ein wenig zu viel, könnte man sagen.
Interessant, dass wir in den Kliniken im Moment eine Häufung von Magersucht haben. Also die große Kontrollerkrankung. Das heißt, ich versuche über die Tatsache, dass ich eigentlich das Leben nicht kontrollieren kann, dann Kontrolle auszuüben über meine Nahrungsaufnahme und auf diese Weise das Gefühl zu haben, ich habe was unter Kontrolle. Also wir haben im Moment parallel so viele magersüchtige Patientinnen wie schon lange nicht. Und auf der anderen Seite gibt es eben die impulshaften, überschießenden Reaktionen mit Selbstverletzungen, mit aggressiven Reaktionen, mit Risikoverhaltensweisen, das heißt bewusstem Weglassen der Maske oder bewusstem Übertreten der Distanzregel und so weiter. Und in diesem Spektrum bewegt sich das Ganze, wobei mein Eindruck ist, dass eben Angst und Depression als Störung, als eine tatsächlich krankheitswert bekommende Problematik in den letzten Wochen zuzunehmen scheint. Das heißt, unsere Klinik hat eine Warteliste, dass sie praktisch doppelt belegt sein könnte. Aber wir können nicht einmal mehr Patienten aufnehmen, weil wir ja Distanzregeln haben und Hygienevorschriften haben, die den Kindern einen bestimmten Raum auch lassen müssen. Das heißt, wir können die nicht zusammen ins Zimmer legen und so weiter, sodass wir gar nicht mehr aufnehmen können, was wir früher getan haben, wenn so ein großer Druck war zur Aufnahme. Das geht jetzt gar nicht. Also die Kinder und Jugendlichen leiden und die brauchen es eigentlich, dass zumindest irgendwo ein Licht am Ende des Dunkels ist, des Tunnels ist, dass sie irgendwie wieder Hoffnung schöpfen können, dass das auch einmal vorbei ist. Und das ist das, wo die Psychoanalyse mir sehr geholfen hat, zu sehen, dass Symptome nicht nur Ausdruck einer Störung sind oder Ausdruck irgendeines Defizits oder so, sondern dass Symptome selbst eine Erfüllungsqualität haben, dass sie, wenn man so sagen will, gescheit sind, dass Symptome etwas erreichen können, erzielen können, uns geheime Wünsche erfüllen und auf diese Weise irgendwie auch uns im Symptom halten. Es reicht nicht, wenn das Symptom weg ist, sondern es muss was anderes hin, weil Symptome eben manchmal auch wie Krücken sind, wie Stützen.
Und schließlich verändert die Pandemie auch die therapeutische Praxis selbst. Patient und Psychoanalytiker treffen sich maskiert. So die Behandlung vis-à-vis im Sitzen stattfindet, behindert das ganz erheblich den Kontakt, da die Mimik versteckt wird. Aber auch Treffen via Bildschirm oder den Analytiker per Telefon nur am Ohr zu haben, wirken sich auf die Therapie aus.
Wir müssen unterscheiden zwischen jetzt Arbeiten mit Maske oder Plexiglasscheibe und Online-Psychoanalyse oder Psychotherapie, was wir ja auch machen. Zur Online-Therapie gibt es schon recht viele Überlegungen, die alle dahin gehen, dass natürlich viel verloren geht von dem, was wir Embodied Communication nennen, also nonverbale, nichtsprachliche, körperliche Kommunikation durch Mimik, Gestik, Stimmklang, Stimmmelodie, Geräusche, die der Körper macht, Bewegungen, die wir machen. Und davon fällt natürlich vieles weg, was sonst in der Kommunikation zwischen zwei Menschen sehr wichtig ist. Und wir haben erst gelernt, jetzt mit den Monaten, dass wir auch da auf das Setting sehr achten müssen und dass wir scheinbar übertriebene Anforderungen an unsere Patientinnen und Patienten stellen. Also ich habe mir angewöhnt zu sagen, unsere Analyse oder unsere Psychotherapie findet online unter den gleichen Bedingungen statt. Das heißt, Sie und ich, wir sitzen immer im gleichen Raum, vor dem gleichen Computer, kleiden uns so, als wären wir zusammen im Raum, essen nicht, trinken nicht, rauchen nicht und schauen, dass da kein Mensch und kein Tier reinkommt und zuhört und herumspaziert. Und am Anfang hat das viele Patienten doch sehr irritiert, aber sie haben es dann alle einsehen können, als sie gespürt haben, dass dieses Gleichbleibende im Rahmen der Behandlung doch also sehr viel Freiheit schafft, sehr viel mehr ermöglicht an psychoanalytischer Arbeit.
Die Abstandsregeln zwischen Patient und Analytiker, nun scheinbar keim- und virenfrei, führen zu etlichen Fantasien und Regungen, die sonst so nicht zur Sprache gekommen wären. Übrigens auch bei Psychoanalytikern selbst. August Ruß bezeichnete beispielsweise das Virus als Alien. Das lässt an Science-Fiction-Filme denken, aber auch an die Verbindung von wissenschaftlicher Erkundung, Science, plus eigener Fantasie, also Fiction.
Wie ein Alien agiert das Virus als Partialobjekt, das sich von einem Körper ablösen und in andere Körper eindringen kann. Damit nimmt es den Charakter eines hysterischen Objekts an. Verstörend, rätselhaft, ansteckend.
Also etwas, was uns in irgendeiner Weise zwar beeinflusst, beeinträchtigt, wahrnehmbar ist, aber nicht wirklich durch den Begriff noch begriffen werden kann. Und aus diesem Ding, das plötzlich auftaucht und wir erkennen, da gibt's etwas, ein Ding, das offenbar in Zusammenhang steht mit der Gefährdung und vielleicht auch sogar mit der Tötung von Menschen. Und aus diesem Ding kann nun die Wissenschaft ein Objekt entwickeln. Und dieses Objekt wird nun in einer gewissen Weise erfassbar und handhabbar, in einer Art und Weise, wie es wirkt. Und dieses Objekt erweist sich nun dann aber auch als ansteckendes, rätselhaftes Objekt und als solches ist es dann etwas, was wir mit dem Begriff der Hysterie bezeichnen können. Also wenn etwas rätselhaft ist, ansteckend, dann sprechen wir auch immer von Hysterie. Und so wird aus einer biologischen Infektion schließlich ein Objekt, das auch eine soziale Infektion bewirkt.
Ein Psychoanalytiker in Ausbildung, der sich mit einem Text über die Psychoanalyse in Bedrängnis beworben hat, wie es im Titel seines Essays heißt, knüpft genau an diesen Gedanken an. Seine Arbeit erhielt den ersten Preis des Schreibwettbewerbs. Der Autor ist Sebastian Barilli. Er ist im 7. Ausbildungsjahr und arbeitet nebenbei als Lehrer für Kinder mit psychischer Beeinträchtigung. Ihn stört, dass die Psychoanalyse aus dem Diskurs über die Pandemie ausgeschlossen ist.
Es ist ja kein Zufall, dass der Expertenrat ja hauptsächlich aus Medizinern, aus Ärzten, aus Virologen besteht. Das, meine ich, ist ein deutliches Zeichen dafür, in welche Richtung dieses Nachdenken geht über das Virus. Da werden andere Stimmen nicht gehört. Und die Frage ist eben, welches Verhältnis hat das Wissen oder der Signifikant Virus, also das Zeichen Virus, zu dem, was man als das tatsächliche Sein des Virus bezeichnen kann. Und wenn man davon ausgeht, dass es da einen grundlegenden Spalt gibt, eine grundlegende Unmöglichkeit, das in Verbindung zu bringen, dann tut man sich meines Erachtens sehr schwer mit rein medizinisch oder naturwissenschaftlichen Betrachtungen. Natürlich können wir sagen, wir wollen das Virus eindämmen, wir brauchen dazu Zahlen, wir brauchen Daten, aber letztendlich erneuert sich die Bedrohungslage dann immer wieder, zum Beispiel eben durch verschiedene Mutationen. Dann kommt wieder etwas Neues ins Spiel und man muss dieses Wissen wieder weiter vorantreiben. Ja. Das heißt, es gibt eben einerseits diese Form der symbolischen Ordnung, kann man das nennen, wo eine Art Wissen generiert wird, aber gleichzeitig gibt es immer wieder eben dieses Phantasma der Infektion.
Dieses Phantasma führt Sebastian Barilli auf infantile Vorstellungen vom Saugen, Aussaugen und Beißen zurück, wie sie sich auch im literarischen Topos der Vampirliteratur seit Dracula zeigen.
Das Überspringen des Virus von Tier auf Mensch und Dracula ist eben so eine Gestalt zwischen Mensch und Tier, der kann ja auch Wände hinauflaufen. Da kommt sehr viel von diesem Mythos zum Tragen und gleichzeitig dieser Infektionsweg hat ja auch was Hocherotisches. Die Frage ist ja letztendlich eine ziemlich paradoxe. Habe ich Angst davor, gebissen zu werden oder habe ich Angst davor, dass ich mir wünsche, gebissen zu werden? Letztendlich wartet ja dann bei der Krankheit, also in dem Fall die Mutation zum Vampir oder die Mutation zum Zombie, auch so etwas wie eine Unsterblichkeit. Also letztendlich muss man sich die Frage stellen, gibt es da nicht so einen unheimlich starken Todestrieb auch, der den Wunsch nach diesem Biss und nach der Infektion in einer gewissen Weise fördert?
Und damit schließt sich der Kreis. Wir sind wieder beim Tod und seiner Unfassbarkeit angelangt. Und der schwierigen Frage nach dem Todestrieb hören wir jedoch nochmals Sigmund Freud in seiner Schrift über das Unheimliche.
Im allerhöchsten Grade unheimlich erscheint vielen Menschen, was mit dem Tod, mit Leichen und mit der Wiederkehr der Toten, mit Geistern und Gespenstern zusammenhängt.
So hieß es etwa zu Beginn der Pandemie in der politischen Auseinandersetzung, da gehe ein Schreckgespenst um. Wie Qualitätsjournalismus neben der tagtäglichen Aufbereitung der neuen Infos rund um das Virus auch darauf reagiert, zeigt die Wissenschaftsredakteurin Elke Ziegler von Ö1 in ihrem Corona-Podcast.
Das, finde ich, ist der große Vorteil, dass man Metaphern nehmen kann und auf den Kern, sozusagen auf die Fakten versuchen kann abzuklopfen und damit möglicherweise auch ein bisschen Emotionalität vielleicht herauszunehmen, einfach weil man Menschen die Möglichkeit geben kann, anhand des Wissens oder der Informationen, die sie bekommen, das auch selber dann zu beurteilen.
Wenn man nun schaut, dass da so Vokabeln im Umlauf sind wie vom Schreckgespenst, sagen Analytiker, ja, das sind unsere frühen Fantasien, die wir schon als Kinder haben und im Unbewussten geht es um unbewusste Fantasien, um Fantasien überhaupt. Das sind nicht nur Metaphern, sondern die Sprache zeigt auch etwas von dem Unheimlichen, was sich eben an dieses pandemische Geschehen anheftet. Also dass dann quasi sowas Angstmachendes überschwappt auf die Redakteure und sie sollen das eben entweder durch sachliche Infos enthebeln, aber du hast erzählt, es wurde dir dann auch quasi dasselbe vorgeworfen, Ängste zu schüren, trotzdem.
Genau, bis zu einem gewissen Grad kann man sich natürlich diesen Debatten dann nicht entziehen, ja, als Journalistin, wenn man dazu berichtet, weil, und das haben wir, finde ich, jetzt in den letzten Monaten und besonders in den letzten Wochen hat sich das meiner Beobachtung nach nochmal verschärft, dass wir eine sehr starke Polarisierung haben, einfach zwischen Menschen, die sich tendenziell eher fürchten vor eben diesem Virus, dieser Krankheit, was auch immer, und Menschen, die sagen, das gibt's gar nicht. Das ist also eine Erfindung und sozusagen es besteckt was ganz anderes dahinter, hinter dieser ganzen Pandemie, und die das für sich dann einfach so ablegen, dass sie sagen, es existiert nicht. Ja, also sie müssen sich nicht damit auseinandersetzen, weil es gibt's einfach nicht.
Aber hier bei dieser Sprache über die kindlichen Fantasien eigentlich darstellen, Schreckgespenster oder manchmal auch eine Kriegsmetapher.
Ja, ich kann nur jetzt für mich selber sagen, also gerade diese sehr kriegerische Metaphorik, auch zum Beispiel mit dem Krieg gegen das Virus oder der Krieg gegen die Krankheit und so, das ist etwas, was ich bewusst zu vermeiden versuche in meiner Berichterstattung, weil mir das einfach viel zu emotional aufgeladen ist, ja, und etwas suggeriert, ein Bild wachruft, das jetzt in der Situation meiner Meinung nach nicht angebracht ist. Das war es weder im März, noch ist es jetzt in der aktuellen Situation so.
Und ich glaube, dass es besser wäre, dass sich die Medien wieder den anderen krisenhaften Zuständen zuwenden, um hier nicht eine Alibi-Funktion zu erfüllen, in Bezug auf ein bestimmtes Objekt, um andere damit zu vernachlässigen. Die Flüchtlingskatastrophe, die jetzt am Rand wieder langsam erscheint, ist ein sehr wesentliches Moment, wofür man sich engagieren sollte.
Sie hörten das Virus und das Unbewusste. Psychoanalyse in Zeiten von Corona. Eine Sendung von Katrin Markowski.
Im nächsten Salzburger Nachtstudio hören Sie eine Sendung von Martin Heidinger, die sozialste aller Künste, Musik als Breitensport. Musik.